Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit, wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden, ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist, und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 8. Mai 2021, gleich dem 18. Odi beherrscht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Revolutionsoberhaupt – Die Kurzbrigade ist der größte Faktor zur Verhinderung einer passiven Diplomatie in Westasien«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Vizeaußenminister: USA und alle JCPOA-Parteien bemühen sich ernsthaft um Wiederbelebung des JCPOA. Israelische Soldaten greifen palästinensische Betende auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee an. Und Iran und Türkei verurteilen Israels Übergriff auf Al-Aqsa-Moschee. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Vizeaußenminister: USA und alle JCPOA-Parteien bemühen sich ernsthaft um Wiederbelebung des JCPOA. Der iranische Vize-Außenminister und der Leiter der iranischen Verhandlungsdelegation in Wien hat gesagt, dass alle Unterzeichner des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA und die USA ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um das Atomabkommen wiederzubeleben. Nach einer Sitzung am Freitag in der österreichischen Hauptstadt Wien informierte Abbas Araghchi die Medien über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf das Schicksal des JCPOA. Gestern ist laut Araghchi die gemeinsame JCPOA-Kommission zur ersten Sitzung in der neuen Verhandlungsrunde zusammengetreten und die Arbeitsgruppe für Sanktionen und Nuklearfragen haben am Freitagabend ihre Aktivitäten aufgenommen. Er sagte, was aus der ersten Sitzung abgeleitet werden könne, sei, dass alle Seiten ernsthaft nach einer Lösung suchen, um den JCPOA wiederzubeleben. An den Wiener Verhandlungen nehmen Vertreter Irans, Russlands, Chinas, Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands teil. US-Delegierte sind ebenfalls in der österreichischen Hauptstadt anwesend, dürfen jedoch nicht an den Verhandlungen teilnehmen, da Washington im Jahr 2018 seinen einseitigen Ausstieg aus dem JCPOA angekündigt hatte. Die Nachricht, die wir von Seiten der Amerikaner erhalten, ist, dass sie es auch ernst meinen, zum JCPOA zurückzukehren und bis jetzt ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht haben, einen großen Teil der Sanktionen aufzuheben, was unserer Ansicht nach noch nicht abgeschlossen ist, sagte Araghchi weiter. Deshalb werden die Gespräche fortgesetzt, bis alle diesbezüglichen Anforderungen erfüllt werden. Araghchi fügte hinzu, die neue Runde würde mit positiver Energie beginnen, was die Hoffnung zum Ausdruck gebracht habe, dass die Delegationen in kürzester Zeit zu Schlussfolgerungen gelangen könnten. Die Herausforderungen und Unterschiede sind nicht gering und sollten daher zur Diskussion gestellt werden, um einige Lösungen für sie zu finden, sagte Araghchi. Der iranische Diplomat erklärte die Bereitschaft Irans, die vollständige Umsetzung des Abkommens wieder aufzunehmen, sobald seine Forderungen erfüllt sind. Araghchi sagte, es werde keine Pause in den Verhandlungen geben, die auf der Expertenebene und innerhalb der in den vorangegangenen Gesprächsrunden in Wien eingerichteten Arbeitsgruppen stattfinden werden. Er fügte hinzu, die Kommission werde bei Bedarf erneut zusammentreten. Israelische Soldaten greifen palästinensische Betende auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee an. Bei Auseinandersetzungen zwischen den palästinensischen Betenden und den Sicherheitskräften des israelischen Regimes auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Al-Quds, Jerusalem, sind am Freitagabend mehr als 180 Palästinenser verletzt worden. 4 zionistische Soldaten setzten Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge ein, um die Menge zu zerstreuen. Dabei wurden viele Palästinenser verletzt. Die Bewohner von Al-Quds, Jerusalem, warnten, dass sie Israel nicht erlauben werden, die Judaisierung dieser Stadt und die Aufteilung von Zeit und Raum der Al-Aqsa-Moschee voranzutreiben. Die Proteste richteten sich gegen die drohende Räumung von palästinensischen Familien in Sheikh Jarrah. Das Land, auf dem sie leben, wird von jüdischen Siedlern beansprucht. Am Montag hat das oberste Gericht des israelischen Regimes eine Anhörung in dem Rechtsstreit zwischen den Siedlern und den palästinensischen Familien angesetzt. Die Führer der palästinensischen Gruppen reagierten auf den Übergriff des israelischen Regimes auf die Palästinenser und warnten, Israel werde bald die Antwort auf seine brutalen Aktionen sehen. Der Generalsekretär des islamischen Dschihads Palästinas, Ziad al-Nakhallah, sagte, das Schweigen gegenüber diesen Vorfällen sei unmöglich. Der Feind muss jederzeit auf unsere Antwort warten, betonte er. Inzwischen teilten die islamische palästinensische Widerstandsbewegung Hamas und der Leiter des Hamas-Politbüros Ismail Haniyeh mit, der Feind hat in Al-Quds, Jerusalem, eine Dummheit begangen, die sich der Konsequenzen nicht bewusst ist. Der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Ashtia, sah auch die Ereignisse in Al-Quds, Jerusalem und Sheikh Jarrah als ein neues Beispiel für eine systematische Politik der Vertreibung von Palästinensern an. In diesem Zusammenhang forderte der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates zur Erörterung der jüngsten Entwicklungen in Al-Quds, Jerusalem und auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee. Abbas machte das Besatzerregime für alle Entwicklungen, Ereignisse sowie die brutalen und gefährlichen Angriffe auf die Palästinenser verantwortlich und forderte die Weltgemeinschaft auf, ihre vollständige Verantwortung für den Stopp der Angriffe sowie der Aggression gegen das palästinensische Volk und seine Heiligkeiten zu übernehmen. Trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen der Zionisten nahmen am Freitag mehr als 70.000 Palästinenser am Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee teil, das mit dem internationalen Al-Quds-Tag zusammenfiel. Der letzte Freitag des heiligen Monats Ramadan wurde auf Initiative von Imam Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik Iran, zum internationalen Al-Quds-Tag ernannt. Iran und Türkei verurteilen Israels Übergriff auf Al-Aqsa-Moschee. Die Außenministerien Irans und der Türkei haben den Angriff von Zionisten auf palästinensische Betende in der Al-Aqsa-Moschee verurteilt. Iran verurteilte schärfstens den Angriff der Soldaten des Besatzerregimes auf die Al-Aqsa-Moschee, die erste Gebetsrichtung der Muslime, sowie die Tötung und Verletzung der palästinensischen Betenden am letzten Freitag des heiligen Fastenmonats Ramadan und am internationalen Al-Quds-Tag, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Khatibzadeh, in einer Erklärung am Freitag. Dieses Kriegsverbrechen habe der Welt erneut den kriminellen Charakter des illegitimen zionistischen Regimes gezeigt und die Notwendigkeit der Ergreifung von dringenden internationalen Maßnahmen bewiesen, um die Verletzung der grundlegendsten Prinzipien der Menschenrechte zu stoppen, erklärte Khatibzadeh. Neben der Verurteilung dieses abscheulichen Verbrechens gegen die Menschlichkeit kondoliere die Islamische Republik Iran Opferfamilien der Auseinandersetzungen in Al-Quds, Jerusalem. Sie fordere die UNO und andere internationalen Organisationen auf, ihre definitive Pflicht gegen das Kriegsverbrechen des israelischen Regimes zu erfüllen, fügte der Sprecher des iranischen Außenministeriums hinzu. Die Islamische Republik Iran stehe stolz dem heroischen palästinensischen Volk zur Seite und fordere alle Länder der Welt, insbesondere die islamischen Länder, auf, ihre historische Pflicht zu erfüllen und die Palästinenser im Kampf gegen die zionistischen Angreifer zu unterstützen, hob Khatib Zadeh hervor. Das türkische Außenministerium bezeichnete auch in einer Erklärung den Angriff der zionistischen Soldaten auf unschuldige Menschen als ein unmenschliches Vorgehen und teilte mit, Israel habe es auf die Religionsfreiheit des palästinensischen Volkes sowie den heiligen Ort in der Al-Aqsa-Moschee im Fastenmonat Ramadan abgezielt. Das türkische Außenministerium forderte das Kabinett des israelischen Regimes auf, Vernunft zu haben und keine feindselige und provokative Haltungen, die solche Ereignisse ausbrechen, zu übernehmen. Der türkische Parlamentspräsident Mustafa Şentop verurteilte auch die Gewalt gegen die Betenden in der Al-Aqsa-Moschee als einen offenbaren Staatsterrorismus. Der Sprecher des türkischen Präsidenten Ebrahim Kalin veröffentlichte ebenfalls eine Botschaft diesbezüglich. Er schrieb: Die Soldaten des zionistischen Regimes, die keinen heiligen Ort respektieren, sollten sofort die Al-Aqsa-Moschee verlassen. Nasrallah begrüßt die Standhaftigkeit der Palästinenser gegen Israels Besatzungspolitik. Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah, Sayed Hassan Nasrallah, hat die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes gegen die Besatzungspolitik des israelischen Regimes begrüßt. In einer Fernsehansprache anlässlich des internationalen Al-Quds-Tages sagte Nasrallah am Freitag, die Unterstützung der im Gazastreifen ansässigen Widerstandskräfte für die Palästinenser in Al-Quds-Jerusalem sei eine sehr ernsthafte Bedrohung für Israel. Die Ablehnung der israelischen Besatzung durch die Palästinenser und ihr Beharren auf ihre Rechte hätten der Widerstandsfront und der Unterstützung des palästinensischen Volkes Legitimität verliehen, fügte Nasrallah hinzu. Der Hisbollah-Generalsekretär bezeichnete das Abfeuern von Raketen aus dem Gazastreifen durch die Widerstandskräfte auf die besetzten Gebiete zur Verteidigung von Al-Quds Jerusalem als die wichtigste Entwicklung. Er sagte weiter, das israelische Regime wisse, dass die Beteiligung des Gazastreifens an dem Konflikt eine sehr ernsthafte Bedrohung ist. Nasrallah forderte die Führer der palästinensischen Widerstandsfront auf, diesen Ansatz fortzusetzen. In den letzten Tagen hat Al-Quds Jerusalem verschärfte Spannungen erlebt, als Palästinenser mit Aggressionen der zionistischen Soldaten und Siedler konfrontiert wurden. Die Aggression löste Proteste im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen sowie Raketenbeschuss durch die Widerstandskräfte aus. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 15, Mashhad und Isfahan jeweils 19, Shiraz 21 und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Um die wieder angelaufenen Atomverhandlungen mit Iran ist eine ungewohnte Situation entstanden. Aus Teheran kommen optimistische Töne, aus Washington eher dämpfende. 2015, vor Abschluss des ersten Abkommens, war das genau umgekehrt. Was steckt dahinter? Wie sind die Aussichten? Hören Sie dazu ein Interview mit dem Bundesvorsitzenden der Partei Die Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel. Es folgt der zweite Teil dieses Gespräches.
Herr Hostel, die beiden Seiten, also die USA und Iran, denn die anderen spielen offenbar diesbezüglich nicht so eine große Rolle, die Differenzen bestehen zwischen Teheran und Washington. Ja. Und die Führer der beiden Länder haben ganz klar deutlich gemacht, dass sie an einem Abkommen bzw. an der Wiederbelebung des Abkommens interessiert seien. Aber wo sind dann die Hindernisse?
Die Hindernisse liegen, glaube ich, zu einem gewaltigen Teil am amerikanischen Deep State. Das ist interessant, denn Joe Biden ist ja als Interessent an einem Atomvertrag ein politisch wesentlich schwächerer Kandidat als sein Parteivorgänger in diesem Amt, Barack Obama, 2014, 2015 war. Damals war Obama sehr stark in seinen politischen Erfolgen, in seiner ganzen, wie soll man sagen, Leistung als US-Präsident, hatte sich bestens eingeführt international und hat aus einer Politik der Stärke heraus die ständigen Obstruktionen aus Tel Aviv glatt zurückgewiesen und abgewehrt. Hier haben wir einen schwachen Kandidaten, der praktisch ein Erfüllungsgehilfe ist für den Deep State. Und ich rede so häufig über den Deep State, das ist ein unangenehmes Gemisch aus Konzernbossen und Drahtziehern, Hintermännern, Logenbossen, ganz seltsame Gestalten. Skull and Bones spielt eine Rolle und so etwas. Und dieser Deep State ist eindeutig zionistisch beherrscht. Anders ist nicht zu erklären, diese Kontinuität zwischen den Präsidenten in der absolut absurden und grotesken und korrupten Israel-Politik. Und das sind Dinge, die kann man an anderer Stelle erläutern. Jetzt jedenfalls weiß man, Joe Biden ist ein ziemlich willfähriger Diener dieser nicht gewählten, antidemokratischen Mächte, die tatsächlich das Geschehen in den USA beherrschen und nebenbei gesagt ja auch das Geschehen in Deutschland. In Deutschland wird ja nicht von seinem eigenen Deep State regiert, sondern vom amerikanischen Deep State regiert. So kommt es, dass eben Deutschland zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump so stark kritisieren durfte, weil der Deep State das so wollte, der amerikanische Deep State. So sehen die Dinge aus und das macht es wahnsinnig schwierig. Und im Prinzip sehe ich unter diesen Umständen so den richtigen Ansatz für Erfolge nicht. Ich sehe aber etwas anderes. Ich sehe eine hochgefährdete, hochprekäre Regierungslage in Israel und sehe, dass ein um sein Überleben außerhalb des Gefängnisses kämpfender Netanjahu zu allerhand Verzweiflungsschritten bereit wäre, sollte sich eine Gelegenheit bieten, wie soll man sagen, die Welt in eine Lage zu bringen, in der sie nicht anders kann, als Israel zu unterstützen, wenn sie weiterhin so zionistisch beherrscht ist durch den US-Deep State wie bisher. Und das bedeutet, die Gefahr, dass Israel alleine in eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Iran geht, die war eigentlich in den letzten Jahren selten so hoch wie jetzt.
Herr Hostel, der israelische Ministerpräsident, da muss man sagen, inzwischen ausgeschiedene, der war derjenige, der wirklich dagegen war. Und der ist jetzt nicht mehr da, beziehungsweise der ist jetzt in der Opposition. Also hat dies keine Auswirkung auf den weiteren Verlauf der Verhandlungen?
Das ist natürlich sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass andere Kräfte als Netanjahu tatsächlich hier eine andere Politik fahren könnten. Aber wie weit, wissen wir nicht. Und tatsächlich hat ja Netanjahu seine krass anti-iranische Politik, die ja auch kein Verbrechen gescheut hat, muss man sagen, deshalb auch so vorangetrieben, weil er der Ansicht war, dass er damit Stimmen gewinnt in Israel, sodass eine neue Regierung auch kaum dahinter zurück kann. Und wir wissen ja auch, dass nicht Israel von israelischen gewählten Politikern regiert wird, sondern von den Mächten dahinter. Und diese Art Dinge machen das Ganze verdammt kompliziert. Es ist ein Lichtblick, wenn Netanjahu nicht mehr an der Spitze steht, aber es ist keine Garantie, dass für den Frieden oder dass man vernünftig vorgeht und tatsächlich verhandelt und versucht, einen Ausgleich für die unterschiedlichen Ansichten zu bekommen oder so. Das ist der Hintergrund. Das muss man wissen. Und die Sache bleibt gefährlich, wenn auch nicht, wie soll man sagen, mit einem so kurzen Zünder versehen wie unter Netanjahu.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt. Zunächst hören Sie eine Geschichte aus dem Masnavi von Maulana. Ein König war ein großer Freund der Malkunst und hat viele Künstler aus verschiedenen Ländern an seinem Hof eingestellt. Die hatten die Wände in seinem Palast wunderschön bemalt. Eines Tages stritten die chinesischen und die römischen Malkünstler darüber, wer der Beste von ihnen sei. Da erklärte ihnen der König, er werde sie auf die Probe stellen. Der König stellte den Chinesen und Römern ein Bauwerk zur Verfügung und ordnete an, dass die Künstler aus China und dem Römischen Reich zwei gegenüberliegende Wände in dem Saal des Palastes bemalen sollen. In der Mitte des Saales wurde ein großer Vorhang angebracht, der bis zum Schluss verschlossen blieb, damit die beiden Künstlergruppen nicht sehen konnten, was die jeweils andere Gruppe gemalt hat. Die Chinesen ließen sich vom Königshofe viele Farbtöpfe geben und machten sich ans Werk, aber die Römer erklärten, dass sie keinerlei Farbe für ihr Gemälde bräuchten. Der Vorhang wurde zugezogen und die beiden Seiten machten sich die Künstler ans Werk. Die Chinesen belustigten sich über die Römer. So etwas, ein Gemälde ohne Farbe. Diese Römer sind doch nicht mehr ganz richtig im Kopf. Es ist doch klar, wer zum Schluss gewinnen wird. Nach einigen Wochen hatten die Chinesen ihr Gemälde fertig. Der Schah kam, um ihr Wandgemälde zu sehen. Es war betäubend schön. Der König sagte, »Ihr Chinesen, euer Gemälde ist unendlich schön, aber ich kann noch nicht sagen, ob es das Beste ist. Erst muss ich noch das Werk der Römer sehen.« Der Vorhang wurde beiseite gezogen. Da tat der König vor Erstaunen einen Schritt zurück und selbst den Chinesen blieb der Mund offen. Der König ging mit Bravo-Rufe auf den Lippen näher an das Werk der Römer heran, und den Chinesen stieg die Schamröte ins Gesicht, denn sie hatten begriffen, dass die Römer gesiegt hatten, und dies ohne einen Tropfen Farbe. Die Römer hatten nämlich nicht die Wand, die aus Felsgestein bestand, bemalt, sondern sie hatten sie so blank geschliffen, dass sich das Bild der Chinesen auf zauberhafte Weise in dem blank geschliffenen Gestein spiegelte. Musik. Soweit die Geschichte von Maulana. Das Sprichwort, das wir heute behandeln wollen, lautet Asmost Kebalmost. In einem Land war es Sitte, dass man nach dem Tod des Königs einen Falken hochfliegen ließ und derjenige neuer König werden sollte, auf dessen Schulter er sich niederließ. Als eines Tages auf diese Weise wieder ein neuer König bestimmt werden sollte, setzte sich der Falke auf die Schulter eines hässlichen jungen Kerls namens Nebukadnezar. Der war ohne Eltern aufgewachsen und mit Wolfsmilch großgezogen worden. Er hatte ein düsteres Gesicht und keiner mochte ihn. Da riefen die Weisen aus dem Volke: Nein, er darf nicht König werden. Warum eigentlich lassen wir einen Jagdfalken über uns entscheiden und beraten nicht selber darüber, wer König sein soll? Aber die anderen hörten nicht auf sie. Sie kleideten Nebukadnezar in die Königsrobe und führten ihn zum Thron. Nebukadnezar war ein grausamer Herrscher. Er zog mit seinem Heer durch das Land und richtete viel Unheil an. Die Menschen waren bald diesen Tyrannen leid, aber keiner wagte, gegen ihn aufzubegehren. Wenn er in eine Stadt kam, ließ er als erstes die Ältesten zusammenrufen und sagte ihnen: Ihr wisst, wer ich bin. Nun sagt mir, von wem kommt das Unheil, das euch geschickt wird? Von Gott oder von mir? Bin ich ein Unterdrücker, der die Menschen tötet und ausplündert, oder ist es Gott, der euch dieses Unglück schickt? Wenn dann die Weisen sagten: Gott begeht kein Unrecht, du bist es, der Unrecht begeht, dann war es um sie geschehen. Sagten sie aber: Du bist kein Tyrann, das Unrecht kommt von Gott, dann tötete er sie unter dem Vorwand: Ihr habt gesagt, Gott tut Unrecht, also habt ihr den Tod verdient. Es sprach sich herum, welche Fragen Nebukadnezar stellt, und die Leute erkannten, dass es ihm nur ums Töten geht. Der Tyrann zog mit seinem Heer von einer Stadt zur anderen, bis er die westiranische Stadt Hamadan, das damals Hakmatana hieß, angreifen wollte. Die Menschen in Hakmatana berieten miteinander darüber, wie sie die Fragen des Eroberers beantworten sollen, um zu verhindern, dass er unter ihnen ein Blutbad anrichtet. Sie überlegten ergebnislos hin und her, bis ein junger Mann vortrat und sagte: Ich glaube, ich werde ihm eine gute Antwort geben können. Gebt mir ein Kamel und eine weiße Ziege. Ich will ihn vor seinem Angriff auf unsere Stadt aufsuchen. Vielleicht kann ich unsere Stadt retten. Und wenn meine Antwort Nebukadnezar nicht zufrieden stellt, werde ich der Erste sein, den er tötet. Der Ältestenrat willigte ein. Es schien keinen anderen Ausweg zu geben. Der Jüngling zog mit einem Kamel und einer Ziege zum Stadttor. Das Heer des Nebukadnezar stand bereits vor der Stadt. Da rief ihnen der junge Bursche zu: Die Menschen in der Stadt haben auf eurem Befehl den Göttern unter ihnen und ihren weißbärtigen Weisen zu euch geschickt, damit diese auf eure Fragen antworten. Da fragte Nebukadnezar: Was sagst du da? Ich sehe keinen Größten und keinen Weisen mit weißem Bart. Der Jüngling antwortete: Wir haben lange gesucht, aber keinen Großen und keinen Weisen mit weißem Bart gefunden, außer diesem Kamel und diesem weißen Ziegenbock. Sie sind gekommen, um euch zu antworten, aber weil ihr deren Sprache nicht versteht, bin ich als Übersetzer mitgekommen. Nebukadnezar schrie wütend, »Verspottest du mich? Ich werde eurer Stadt dem Erdboden gleich machen.« Der Jüngling, »Es dürfte doch keine Rolle für euch spielen. Fragt doch nur. Danach könnt ihr mit unserer Stadt machen, was ihr wollt.« Nebukadnezar sagte spöttisch, »Gut, dann frag die beiden, bin ich ein Tyrann oder ist Gott einer?« Der Jüngling wandte sich mit eigenartigen Lauten an das Kamel und die Ziege und hielt dann sein Ohr vor deren Maul, als ob er sich deren Antwort anhöre. Nebukadnezar musste lachen und rief dann, »Nun, was sagen denn die größten Persönlichkeiten eurer Stadt und der älteste Weise?« Der Jüngling, »Majestät, der Größe und der Älteste unserer Stadt sagen, weder ihr seid ein Tyrann noch Gott. Wir selber sind Tyrannen, dass uns dieses Unheil widerfährt.« Nebukadnezar war völlig verblüfft. »Was meinen die denn damit? Erkläre es mir.« Da sagte der Junge, »Seine Ehrwürden, das Kamel und der Ziegenbock sagen, Asmost, Gebarmost. Wörtlich, was uns geschieht, kommt von uns selber. Wir sind selber schuld. Wenn wir, anstatt unser Schicksal einem Jagdfalken zu überlassen, uns bei der Wahl des Königs auf unseren eigenen Verstand gestützt hätten, dann würde es uns jetzt nicht so übel ergehen.« Nebukadnezar begriff, dass er mit den Leuten in Hakmatana nicht wie mit anderen verfahren kann und verzichtete auf einen Angriff. Das Sprichwort »Was uns geschieht, kommt von uns selber«, verwendet man, wenn man sagen will, dass alle guten und schlechten Ereignisse mit unserem eigenen Verhalten zu tun haben.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Moher Asal, auf Englisch Honeymoon. Vorgetragen wird es von Behnam Bani.
مثل پرس تو بارونی، مثل حاله یه مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. وای این همه خاطر با دل خون، اگه میشه بمون بری جونم و میبری پشت سرت، نرا جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن نرو از همه خاطرهام، ای رویام نرو، ای همه دنیام، من بدون تو تنها. تو که میدونی نرو از همه خاطره ها، ای رویام نرو، ای همه دنیا، من بدون تو تنها. تو که میدونی Thank you.
باشی چه باشی من عاشقتم، از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم ای رویام، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنهام، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم ای رویام، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنهام، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم ای رویام، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنهام، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم ای
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Sie hören nun einen Beitrag unter dem Titel Revolutionsoberhaupt, die Quds-Brigade ist der größte Faktor zur Verhinderung einer passiven Diplomatie in Westasien. Weiterhin guten Empfang.
Das geehrte Revolutionsoberhaupt Irans, Ayatollah Khamenei, hat in einer Live-Fernsehansprache am Sonntag, den 2. Mai, gesagt, dass die Quds-Brigade der islamisch-iranischen Revolutionsgarden der größte Faktor zur Verhinderung einer passiven Diplomatie in Westasien sei. In diesem Zusammenhang erklärte Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, dass die Bemerkungen einiger Verantwortungsträger im Vorfeld der iranischen Präsidentschaftswahlen leider frühere Aussagen von Feinden der Islamischen Republik widerspiegelten, insbesondere jene Aussagen, die gemacht wurden, um die iranische Quds-Brigade und ihren ehemaligen Kommandeur, General Qasem Soleimani, zu hinterfragen. Diese Bemerkungen seien eine Wiederholung von Äußerungen ehemaliger US-Verantwortlicher, sagte der Revolutionsführer und ergänzte, dass die Amerikaner seit vielen Jahren wütend auf den regionalen Einfluss Irans seien. Aus diesem Grund hätten sie auch General Soleimani gehasst und ihn deshalb zum Märtyrer gemacht. Daher sollte nichts gesagt werden, das den Anschein macht, dass wir ihre Äußerungen wiederholen, sowohl über die Quds-Brigade als auch über Märtyrer Soleimani selbst. So Ayatollah Khamenei weiter. Die Pläne eines Landes umfassen militärische, wissenschaftliche, kulturelle und diplomatische Konzepte, und ihre Gesamtheit macht die Politik eines Landes aus. Es ist banal, dass ein Sektor den anderen negiert, und ein großer Fehler, der nicht von Beamten der Islamischen Republik begangen werden darf, fügte er hinzu. Ayatollah Khamenei betonte, dass die Quds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden Sepah die wesentliche Kraft gewesen sei, die es verhinderte, dass der diplomatische Apparat Irans eine passive Diplomatie in der Region Westasien verfolgt. Diese Kraft setzt die Politik der Islamischen Republik um, denn die westlichen Länder wollen fortwährend, dass die iranische Außenpolitik unter ihre Flagge gerät. Iran war sowohl in den späten Jahren der Qajaren-Dynastie als auch in der Pahlavi-Ära unter westlicher Herrschaft. Aber die Islamische Revolution hat Iran von der westlichen Hegemonie befreit und jetzt versuchen sie, diese Vorherrschaft wiederherzustellen. Wenn die Islamische Republik Beziehungen zu China aufbaut, werden sie verärgert. Und wenn sie Beziehungen zu Russland aufbaut, werden sie ebenfalls verärgert, sagte das Revolutionsoberhaupt. Er fuhr fort, ich kenne viele Fälle, in denen die Amerikaner dagegen waren, dass hochrangige Verantwortungsträger der Nachbarländer Iran besuchen. Wir können uns aber nicht auf ihre Forderung zurückziehen. Wir müssen entschlossen handeln. Nirgendwo auf der Welt lege das Außenministerium die außenpolitische Linie eines Landes fest, sondern es gebe übergeordnete politische Institutionen, die die Hauptlinien der Außenpolitik eines Landes festlegten, und das Außenministerium führe diese Richtlinie nur durch. In der Islamischen Republik werde die Außenpolitik im obersten Nationalen Sicherheitsrat und in Präsenz der Organe des Landes festgelegt, und das Außenministerium sollte die Außenpolitik nicht nach eigenen Methoden umsetzen, hob Ayatollah Khamenei hervor und unterstrich, dass die Verantwortlichen nicht so reden dürften, als ob sie die Politik des Landes nicht akzeptierten, womit sie die Feinde glücklich machten. Zu Beginn seiner Fernsehansprache ging Ayatollah Khamenei zunächst auf die spirituelle Bedeutung von Imam Ali, Friede sei mit ihm, ein, dem ersten unfehlbaren Imam der Schiiten, und stellte fest, dass die wichtigsten Merkmale des Imams strikte Gerechtigkeit, Mut und Weisheit waren, sowie seine Obacht auf unterdrückte Menschen, denen von der Gesellschaft Unrecht getan werde. Er wies darauf hin, dass der Jahrestag des Märtyrertodes dieses Imams nur noch wenige Tage entfernt sei. Diejenigen, die sich als wahre Anhänger von Imam Ali ausgeben, müssten seinen spirituellen Eigenschaften, insbesondere seinem Eifer, Gerechtigkeit zu üben, so nahe wie möglich kommen. Das Revolutionsoberhaupt bemerkte, dass Imam Ali beim Beten in der Moschee den Märtyrertod erlitt, und fügte hinzu, dass es auch in der heutigen Zeit in der Islamischen Republik viele Menschen gebe, die ihrem Imam folgten und den Märtyrertod suchten. In diesem Zusammenhang erwähnte er General Soleimani als einen der wahren Anhänger von Imam Ali und sagte, als die Feinde drohten, ihn zu töten, reagierte er mit den Worten, »Sie bedrohen mich mit etwas, das ich so leidenschaftlich anstrebe.« Das Oberhaupt der Islamischen Revolution forderte ferner eine große Teilnahme des iranischen Volkes an den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und warnte vor den Anstrengungen der Feinde, die Menschen von den Wahlen abzubringen, sowie vor ihren Versuchen, die Menschen zu entmutigen, indem sie Zweifel an verschiedenen Aspekten der Wahlen, einschließlich der Verwaltungsorgane und insbesondere des Verfassungsrates, äußerten. Denjenigen, die sich als Kandidaten bewerben, riet er, keine Versprechen zu geben, die sie nicht halten könnten. Auch zum Nationaltag des Lehrers sowie zum Tag der Arbeit und des Arbeiters nahm Ayatollah Khamenei in seiner Fernsehansprache Stellung. Der Nationaltag des Lehrers ist in Iran auf den Tag des Märtyrertodes von Ayatollah Murtaza Mutahhari festgelegt, der kurz nach dem Sieg der Islamischen Revolution von der anti-iranischen Terroristenorganisation Mujahedin-e-Khalq, MKO oder Munafiqin genannt, getötet wurde. Der Revolutionsführer bemerkte, dass der Märtyrer Mutahhari als einer der Hauptdenker der Islamischen Revolution seine Zeit damit verbrachte, alle Denkschulen zu studieren und versuchte, Antworten auf Fragen zu geben, die sein junges Publikum sowohl an der Universität als auch an den Theologieschulen in Rom stellte. Ayatollah Khamenei sagte, die wichtigste Aufgabe der Lehrer sei es, ihren Wissensreichtum auf die nächsten Generationen zu übertragen und auch darauf zu achten, dass sie die Gedanken und Ideen ihrer jungen Zuhörerschaft schützen müssen. Daher können wir sagen, dass Lehrer die Offiziere der fortschrittlichen Kräfte des Landes sind, unterstrich er. Lehrer spielten heute eine wichtigere Rolle als je zuvor, da es in der Geschichte nur wenige Zeitpunkte gegeben habe, in denen unsere jungen Menschen einer solchen unerbittlichen kulturellen Invasion ausgesetzt waren wie heute, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Er betonte, dass Lehrer zusammen mit Arbeitnehmern einen hohen und wichtigen Status an der Gesellschaft hätten und dass die Gesellschaft dies anerkennen solle. Zusätzlich zur Anerkennung ihres hohen Status müssten jedoch Anstrengungen unternommen werden, um die Probleme der Bereitstellung des Lebensunterhaltes zu lösen, mit denen Lehrer und Arbeitnehmer konfrontiert seien, vor allem auch unter den heutigen Bedingungen, welche die Coronavirus-Pandemie verursacht habe. Mit Bezug auf den Tag der Arbeit und des Arbeiters bemerkte das Revolutionsoberhaupt, dass die Arbeiter im Islam ein hohes Ansehen genüssen, was den Propheten des Islam dazu veranlasst habe, ihre Hand zu küssen. Eine der wichtigsten Rollen in einer unabhängigen Wirtschaft spielen die Arbeiter, weil eine unabhängige Wirtschaft von der heimischen Produktion abhängt, die wiederum von den Arbeitern abhängt, so Ayatollah Khamenei. Die Feinde der Islamischen Republik hätten ihr Bestes gegeben, um die Arbeiter gegen die islamische Staatsordnung auszuspielen, aber diese hätten nie aufgehört, die Islamische Republik zu unterstützen und seien in dieser Hinsicht ihrer herausragenden Rolle nachgekommen. Eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Unterstützung der Inlandsproduktion des Landes sei die Unterstützung der Arbeitskräfte, erklärte er und ergänzte, wir müssen beachten, dass die Unterstützung der Arbeiter tatsächlich den nationalen Wohlstand unterstützt. Denn wenn die Arbeiter unterstützt werden, fördern sie den nationalen Wohlstand, was jedes Land stolz macht. Nicht nur dem Lebensunterhalt und den wirtschaftlichen Problemen der Arbeiter müsse Aufmerksamkeit geschenkt werden, sondern auch ihrer beruflichen Ausbildung, hob er weiter hervor und fügte hinzu, das Problem der Arbeitsplatzsicherheit ist eine Form der Arbeitsunterstützung, was bedeutet, dass die Arbeitnehmer nicht befürchten sollten, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren könnten und wissen sollten, dass ihre Beschäftigung garantiert ist. Die Bereitstellung von Wohnraum für Arbeitnehmer und die Schaffung eines gerechten Verhältnisses zwischen Arbeitskräften, Arbeitgebern und Regierung war ein weiterer Punkt, auf den das Revolutionsoberhaupt besonderen Wert legte. Ayatollah Khamenei merkte an, dass alle verfügbaren Möglichkeiten genutzt werden sollten, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, sowohl aufgrund der wirtschaftlichen als auch der sozialen Auswirkungen, einschließlich der Steigerung der Dynamik unter den Menschen in der Gesellschaft. Der Revolutionsführer warnte auch vor den Versuchen, iranische Fabriken zu schließen und stellte fest, dass diejenigen, die eine Fabrik zu ihrem eigenen Vorteil schließen wollen, wissentlich oder unwissend, einen Verrat gegenüber der Unabhängigkeit und Produktion des Landes begehen. Er ermahnte die zuständigen Verantwortungsträger und Ministerien, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um gegen jene vorzugehen, die Produktionseinheiten und Fabriken aus irgendeinem Grund schießen wollen. Ayatollah Khamenei sagte abschließend, der beste Weg, um die von westlichen Ländern, insbesondere den Vereinigten Staaten, gegen Iran verhängten Sanktionen zu vereiteln, bestehe darin, die inländische Produktion im wahrsten Sinne des Wortes anzukurbeln.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.